Kürzlich ist eine Studie erschienen, die mich umgehauen hat. Wie lange waren im letzten Jahr, also 2023, 18- bis 39-Jährige pro Woche im Schnitt im Internet? Also in 7 Tagen. 7 Tage à 24 Stunden sind 168 Stunden. Das nur am Rande. Also, wie lange waren sie im Netz? Die Antwort? 93 Stunden. Entweder am Handy, am Laptop, PC und so weiter. Das sind fast 4 ganze Tage und Nächte. Viele von uns sind also mit anderen Worten länger in der digitalen als in der analogen Welt unterwegs. Und darüber wollten wir reden. Hier ist Moreno plus 1, der Gesprächspodcast des Spiegel. Ich heiße Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir ein Superstar der Forschung, so kann man das wohl sagen. Professor Dr. Gerd Gigerenzer, Psychologe. Er war langjähriger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er leitet das Harding-Zentrum für Risikokompetenz an der Uni Potsdam, war Professor an der University of Chicago, ist Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaft, Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Science. Und ich könnte noch lange, lange, lange weiter über seine Ehrendoktorwürden und Forschungspreise sprechen. Es gibt kaum jemanden, der sich mehr und intensiver mit den Risiken in der digitalen Welt auseinandergesetzt hat als Gerd Gigerenzer. Er beschäftigt sich also mit den Fragen, was wir im Netz machen, was wir, insbesondere aber Schüler und Schülerinnen, im Netz machen sollten und warum 93 Stunden die Woche sicherlich keine gute Idee sind. Darüber spreche ich mit Professor Gigerenzer und meine erste Frage ist die nach dem Bild, das er immer benutzt, wenn er erklären soll, wie Facebook, Instagram, TikTok und all die anderen sozialen Netzwerke im Grunde funktionieren.
Also, stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Stadt, wo Sie wohnen, gibt es ein Kaffeehaus, das kostenlosen Kaffee anbietet. Die Konkurrenz geht bankrott. Aber es ist toll. Sie gehen dahin, kriegen Ihren Kaffee, reden mit Ihren Freunden und es kostet nichts. Nur in den Tischen sind Wanzen und an den Wänden sind Videokameras, die alles aufzeichnen, was Sie sagen, jedes Wort und mit wem. Und dann ist das Café voll mit Vertretern, die ihnen ständig personalisierte Ware anbieten und sie immer wieder unterbrechen. Die Vertreter sind die Kunden im Café.
Nicht der Kaffee.
Sie, ja. Die zahlen für ihren Kaffee. Also das ist in etwa, wie man verstehen kann, die Situation, wenn Sie auf Facebook, Instagram, TikTok oder ähnlichen sozialen Medien sind. Sie bezahlen nicht, daher sind Sie nicht der Kunde.
Nun könnte man sagen, ganz einfach, dieses Bild ist sehr eingängig. Der Gedanke, dass jemand mich abhört rund um die Uhr, das will ja niemand, da sind wir ja doch sehr empfindlich, gerade wir als Deutsche. Also zahlen wir dafür.
Also das ist natürlich die große Frage, ja. Kostet das Hunderte von Dollars im Monat oder weniger? Nun, ich habe das durchgerechnet für das Meta-Konzern, also WhatsApp, Instagram, Facebook und mehr. Das Ergebnis ist, wenn man Herrn Zuckerberg den gesamten Umsatz, nicht den Profit, sondern den gesamten Umsatz erstattet, dann kostet es jeden Nutzer im Monat etwa 2 Euro. Also einen Kaffee.
Naja, 2 Euro, ja. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, Sie haben da ja nicht aufgehört zu analysieren, sondern Sie haben ja geguckt, würden wir das denn machen?
Ja, richtig. Ja. Ich habe eine Umfrage in mehreren Jahren gemacht, zusammen mit dem Versicherer Ergo, wo wir eine repräsentative Stichprobe von Deutschen zwischen 18 und ja, nach oben gefragt haben, wenn sie wenn sie bezahlen könnten dafür, dass sie nicht mehr abgehört werden, dass sie nicht mehr ermittelt wird, ob sie jetzt nun gerade schwanger, depressiv sind oder eine wirkliche, eine Herzkrankheit haben, was wären sie denn bereit, dafür monatlich zu zahlen? Ich muss sagen, das Ergebnis hat mich selbst erschreckt. Nämlich 75% der Deutschen sind nicht bereit, einen Cent zu bezahlen.
Keinen Cent.
Nichts wollen sie dafür zahlen. Zugleich haben wir dieselben Personen befragt, was beunruhigt sie denn am meisten im Digitalen, in der digitalen Welt?
Lass mich raten.
Und gute 50% haben gesagt, ja, dass ich nicht weiß, was mit meinen Daten geschieht, wozu die verwendet werden und wie ich dann manipuliert werde. Schauen Sie, man nennt das das Privatheitsparadox. Die gleiche Person sagt, oh, das beunruhigt mich sehr, was mit meinen Daten geschieht. Wenn man sie fragt, ja, was wären Sie denn bereit dafür zu bezahlen? Nichts.
Aber Sie sind auch nicht bereit zu sagen, ich verzichte. Das ginge ja auch. Also, Sie sprechen mit jemandem, der weder auf Facebook ist, ja, noch auf Twitter ist, noch auf Instagram ist. Das ginge ja auch.
Interessanterweise haben in dieser Studie die Jüngeren, also die zwischen 18 und 30-Jährigen, die waren noch leicht mehr bereit, etwas zu bezahlen. Es ist ja in Deutschland so, dass inzwischen mehr als 50% aller jungen Menschen auf TikTok sind und dort auch die Nachrichten bekommen. Die Vision, wieder zurückzugehen in das vorsozialen Medien, das halte ich für illusorisch. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen Menschen, die auch bereit sind, dafür etwas zu bezahlen, für ihre Freiheit. Und dieses Ergebnis, was ich Ihnen berichtet habe, passiert ja in Deutschland.
Ach so, genau. Ist es in anderen Ländern denn signifikant anders?
Ja, es gibt eine Studie über China. Da sind es nicht 75%, die nichts bezahlen wollen, sondern da wurde die Frage leicht anders gestellt. Sind Sie bereit, also mindestens einen Dollar zu bezahlen? Und da sind es weniger, also unter 50%, die nicht bereit sind.
Ach so, die zahlen eher dafür.
Ja, die zahlen eher dafür. Also ja, wir sind, und gerade die europäischen, westlichen Länder, wir, die wir von Freiheit reden, am meisten, sind am wenigsten bereit, dafür zu bezahlen.
Ja, vielleicht, weil sie bei uns selbstverständlich ist. Aber man könnte ja sagen, naja, wir überlegen uns einfach harte Strafen, die kriegen die ja auch regelmäßig, weil sie die Privatsphäre verletzen, gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, die kriegen diese großen Konzerne regelmäßig aufgebrummt, dann klagen die lange dagegen und irgendwann zahlen sie halt einen Teil dieser Strafe. Und sie sagen, das Problem sehe ich aber eine Stufe tiefer.
Ja, klar. Also schauen Sie, wenn das Geschäftsmodell ist, durch Werbung Geld zu verdienen, um Menschen zu beeinflussen, damit sie länger auf der Plattform bleiben, damit man ihnen mehr Werbung zeigen kann, dann hat es doch keinen Sinn, diese Firmen zu verklagen. Und auch eine Milliardenstrafe hilft da doch nichts, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Sondern es, glaube ich, braucht nicht eine große Intelligenz, um zu sehen, dass man das Geschäftsmodell ändern muss. Und damit sind nicht alle Probleme im Internet weg, aber viele. Zum Beispiel, dass man alles tut, um Menschen abhängig zu machen. Also ähnlich wie bei Spielsucht, dass wenn man nur den Spielautomaten sieht, dann kommt der Dopamin schon raus und dann muss man hin. Und so ist es für viele Leute, wenn sie ihr Handy sehen, dann müssen sie sich schon öffnen. Und solche und tatsächlich einige meiner früheren Postdocs, und unter denen die Besten arbeiten, ja, für Tech-Firmen und machen genau das und versuchen herauszufinden, wie kann man Menschen am längsten auf einer Plattform halten.
Ich habe das Wort vor kurzem gelernt, Stickiness. Also ja. Es geht darum, dass man dran klebt, dass man kleben bleibt.
Das ist das erste Ziel von YouTube, das ist das erste Ziel von Facebook.
Was machen soziale Medien mit jungen Mädchen vor allem? Aber ja. Nicht nur Mädchen, ehrlicherweise. Ja.
Also wir haben eine Entwicklung seit ungefähr 2010. Das war die Zeit, wo eine substanzielle Gruppe von jungen Menschen ein Smartphone hatten. Seitdem beobachtet man einen Anstieg von Selbstberichten über Depression, über Einsamkeit, und auch über Selbstverletzung unter Jugendlichen. Hinzu kommt etwas ganz offensichtlich, nämlich der enorme Zeitverlust. Also wenn Sie 6 Stunden oder mehr auf sozialen Medien sind jeden Tag, dann haben Sie kaum mehr Zeit für wirkliche soziale Kontakte oder andere Interessen.
Sie sind einer der renommiertesten Bildungsforscher, die dieses Land hat. Und ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. Ich habe eine Tochter, die ist in der 2. Klasse und die kam kürzlich zu mir und sagte, sie bräuchte mein iPad, denn sie müsste was für die Schule tun. Und mir gefiel es irgendwie nicht. Hm. Nun weiß ich, es gibt einen Digitalpakt, da ist von 5,5 Milliarden Euro die Rede, die ausgegeben werden sollen. Das sind Mittel aus dem Bund, Mittel aus von den Ländern, um die Schule auf Vordermann zu bringen und ins digitale Zeitalter zu bringen.
Ja, also die allgemeine Idee, Schule ins digitale Zeitalter zu bringen, finde ich gut. Nur, es passiert wieder mal auf eine Art und Weise, wo man nicht auf die Fakten schaut, sondern im Wesentlichen, und das ist jetzt eine Interpretation von mir, durch die Geschäftsinteressen von den Firmen, die die Geräte verkaufen möchten, beeinflusst wird. Also konkret, es gibt eine PISA-Studie, die hatte Fragen gestellt zu digitaler Kompetenz und die Studie wurde später ausgewertet und man hat geschaut, bei welchen digitalen Geräten gibt es einen Unterschied in der Leistung zwischen Schülern an Schulen, die die haben und die die nicht haben. Mhm. Das ist eigentlich die Frage. Es geht nicht um Digitalisierung. Digitalisierung ist manchmal gut, manchmal schlecht. Und diese Frage zu stellen, so weit ist unser Bildungssystem noch nicht. So, die Untersuchung der PISA-Daten zeigte, dass Techniken, die Lehrer hatten, wie Whiteboard und Datenprojektoren, dass in diesen Schulen die Leistung der Schüler um ein halbes Schuljahr besser war als in den Schulen, die das nicht hatten.
Also eine Art digitale Tafel.
Ja. Wenn man aber auf Tablets schaute und die Schulen verglichen, wo alle Schüler ein Tablet hatten, mit denen, die das nicht hatten, war es genau umgekehrt. Ja. Die Schulen mit Tablets, die hatten Schüler mit Leistungen, die ein halbes Jahr hinten dran waren. Was sagt das? Digitalpakt Schule. Ja, gute Idee. Aber man muss hinschauen, welche digitalen Techniken erfolgreich sind. Und zum Zweiten, was wirklich fehlt an unserem Digitalpakt Schule, ist die Schüler kompetent zu machen. Denn Digital Native zu sein, bedeutet ja nicht, dass man versteht, was mit einem gemacht wird. Oder auch nur versteht, was der Unterschied zwischen Fakten und Fakes ist. Und wie man das herausfinden kann.
Das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Das haben Sie wunderbar ausgearbeitet. Der Irrglaube, dass man denkt, weil man den ganzen Tag im Internet ist, dass man deswegen kompetenter in Sachen Umgang mit Informationen, Umgang mit digitalen Medien ist.
Es ist halt leider nicht so. Ja? Also ein kleines Beispiel. Meine Kollegen in Stanford, an Stanford University, haben über 3000 Highschool-Studenten, also das sind Studenten, die zwischen junge Männer und Frauen, die zwischen 15 und 20 und undergraduate untersucht und haben ihnen ganz konkrete Aufgaben gegeben, nämlich eine wirkliche Webseite und sie sollten beurteilen, ob die vertrauenswürdig ist. Also zum Beispiel eine Webseite, die über Mindestlohn geht und argumentiert, dass es schlecht wäre für die USA. In Dänemark, ja. Aber in den USA führt es zur Arbeitslosigkeit und außerdem würden die Macs so viel teurer. Wie beurteilt man die Vertrauenswürdigkeit einer Webseite? Wer steckt dahinter? Mit welchen Interessen? 96% der Digital Natives hatten keine Ahnung. Die haben von oben nach unten gelesen, dachten, vertrauenswürdig, glaube ich das. Und die Techniken von Fact-Checkern, die lernen unsere jungen Menschen, genau wie die Eltern, nicht. Beispiel, man nennt es laterales Lesen. Also wie geht man vor, um die Vertrauenswürdigkeit herauszufinden? Man liest die Seite an, aber nicht bis zum Ende. Sondern sobald man weiß, um was es geht, geht man raus und sucht über uns, wer steckt dahinter. Und wer steckt dahinter, hinter dem, was da angegeben wird. Dazu muss man ein bisschen was wissen. Über die, und in diesem Fall, da findet man sehr schnell, dass es einen New Yorker Artikel gibt über diese Firma, die dahinter steht, die gar nicht existiert, physisch, und die jeden bedient in der Industrie, der sie bezahlt.
Und dann irgendwelche Thesen ins Netz stellt, genau, und die dann, ja, argumentativ
untermauert. Und das so darstellt, als sei das seriös. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir in einem Digitalpakt Schule, geht es nicht allein um Geräte, sondern um die Kompetenz von jungen Menschen. Und dafür gibt es kaum einen Cent.
Ich finde interessant das Beispiel mit dem Fernseher, den man zu Hause hat. Und ich bin Journalist und weiß, ich verbringe relativ viel Zeit damit, Informationen zusammenzutragen und dieses laterale Lesen. Ich kann ja das Wort nicht, aber das ist etwas, was ich eigentlich jeden Tag tun sollte. Und trotzdem hatte ich das mit dem Fernseher, mit dem Smart TV nicht gehört. Und da wurde mir echt ein bisschen mulmig.
Also ein Smart TV ist ein Fernseher, der ans Internet angeschlossen ist. Und die meisten Deutschen kaufen Smart TVs und es wird schon schwieriger, einen anderen zu kaufen. Ein Smart TV hat Mikrofon, damit sie also ihm Befehle geben können, und natürlich eine Kamera. Und wenn Sie die Gebrauchsanweisung von Samsung zum Beispiel lesen, steht drin, führen Sie keine persönlichen Gespräche vor dem Fernseher.
Das steht da drin, ja.
Ja, denn diese werden aufgezeichnet und dann an Dritte weitergegeben. Nun ist es so, dass ja so gut wie niemand die Gebrauchsanweisungen, also die heißen ja Datenschutzerklärungen inzwischen, dass so gut wie niemand das liest. Und dafür gibt's auch wieder einen Grund. Sie sind zu lang. Und dafür gibt's auch einen Grund, damit man sie nicht liest. Und außerdem zeigt eine Analyse in USA von den Datenschutzerklärungen der 500 oder so meistbesuchtesten Internetseiten, dass diese so geschrieben sind auf einem Niveau, auf einem akademischen Niveau, was die meisten Menschen gar nicht verstehen. Also viel zu lang. Manche verstehen, man macht es einem schwierig, das zu lesen, was man eigentlich lesen sollte.
Ich weiß gar nicht, wie lange man brauchen würde, um das Ganze zu lesen. Das ist ja.
Da gibt's auch eine Untersuchung darüber. wenn Sie die Gebrauchsanweisung, wenn Sie alle Gebrauchsanweisungen durchlesen, die Sie eigentlich durchlesen sollten, dann brauchen Sie jedes Jahr ungefähr einen Monat allein, um diese Datenschutzerklärung zu lesen. Wir haben ja nur noch die Wahl, entweder blind zu klicken, was immer gemacht wird und welche immer Daten abgezogen werden, oder am Monat zu verbringen, ja, also, nur das zu lesen.
Also die Studie hat ergeben, dass wenn man alles, was man so gemeinhin braucht, heute existieren zu können, immer ordnungsgemäß das Lesen der Gebrauchsanweisung inkludieren würde, wäre man einen Monat lang beschäftigt.
Ja, in unserem Grundgesetz steht ganz am Anfang etwas über die Würde des Menschen. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel, dass wir diese nicht mehr haben. Und hier könnten Regierungen eingreifen. Und die EU tut es zum Teil schon. Also wir in Deutschland haben inzwischen die Wahl zwischen Ablehnen und Akzeptieren. Das hatten wir vor einigen Jahren noch nicht.
Aber auch da, manchmal mit doppelter Verneinung und so.
Ja, man muss, da gibt es alle Tricks. Ja,
so, die Webseiten. Wollen Sie nicht, dann lehnen Sie nicht ab und so. Dann
muss man oder immer ganz klein ablehnen, genau, und so weiter. Und jeder Bürger sollte sich bei den Firmen, die versuchen, sie zu tricksen, beschweren und schreiben, wenn sie weiter so machen, dass sie das Ablehnen ganz klein machen und das Akzeptieren ganz groß oder überhaupt schwierig machen, dann kaufe ich bei ihnen nicht mehr. Dann würde sich das ändern.
Wir sprechen über Risiken und die Kompetenz, die man haben sollte in einer digitalen Welt. Und ein Thema, das natürlich aufpoppt, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Und da haben Sie, wie ich finde, einen sehr erfrischenden, nicht ganz so fatalistischen Ansatz wie viele andere. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie es keineswegs als gesichert an, dass wir in wenigen Jahren Maschinen haben werden, die alles, was der Mensch kann, intelligent wie er ist, besser erledigen können.
Erstens ist es ganz wichtig zu verstehen, dass künstliche Intelligenz, womit wir heute typischerweise meinen, tiefe künstliche neuronale Netzwerke wie ChatGPT oder wie die Netzwerke zur Erkennung von Bildern, die verwendet werden in autonomen Autos. Mhm. Also das ist ganz wichtig, weil unter künstlicher Intelligenz versteht man sehr verschiedene Dinge. Mhm. Aber wir reden jetzt im Moment über diese künstlichen neuronalen Netzwerke. Also, die Natur dieser Netzwerke ist völlig anders als die Natur des menschlichen Gehirns, obwohl das neuronales Netzwerk heißt. Ja. Also, ein künstliches neuronales Netzwerk berechnet Korrelationen oder Assoziationen. Bei der Bilderkennung, also wenn Sie ein Auto haben, was nun ein Achtung-Vorfahrtsschild erkennen soll, sind es Pixels. Es werden die Korrelationen zwischen Pixels berechnet. Bei ChatGPT sind es Wörter oder Untereinheiten oder größere Einheiten und es werden die Korrelationen zwischen diesen, sagen wir mal, Wörtern nun berechnet. Ist eine völlig andere Intelligenz. Mhm, den Punkt wollte ich machen. Das muss man verstehen. Also diese Intelligenz kann nie so funktionieren, wie wir Menschen funktionieren. Einfaches Beispiel. Auch im Lernen nicht. Wenn Sie die Bilder von Katzen von Bildern von, ja, sagen wir mal, Hunden unterscheiden wollen oder ein Zebra und eine Giraffe identifizieren wollen, dann müssen Sie einem tiefen neuronalen Netzwerk Zehntausende von Bildern von all diesen geben, so dass es unter allen möglichen Blickwinkeln und unter Sonnenschein und Abend und so weiter das erkennen kann. Wenn Sie eine kleine Tochter haben oder einen kleinen Jungen und Sie zeigen im Tierpark, das ist ein Zebra, dann müssen Sie vielleicht noch einmal sagen, das ist ein Zebra, und dann hat das Kind für immer das Konzept eines Zebras. Mhm. Das signalisiert, dass das Lernen völlig anders ist. KI ist eine statistische Maschine und um die Parameter zu schätzen, braucht es Tausende, Zehntausende von Daten. Menschliches Gehirn funktioniert anders. Das ist vorbereitet evolutionär und das kann Kategorien erkennen, ja, mit nur einem oder zwei oder drei Beispielen.
Naja, das menschliche Gehirn ist, Sie haben es ja gesagt, ist ja ein Resultat der Evolution. Das heißt, wir haben gelernt, mit ganz, ganz wenigen Informationen, vielleicht dem Schatten eines Säbelzahns im Feuer zu erkennen, okay, das ist möglicherweise ein Säbelzahntiger, der da um die Ecke kommt und darum renne ich weg und darum brauche ich ganz wenige Informationen, um eine Handlung zu aktivieren. Wenn man jetzt sagt, dass diese Maschinen im Grunde auch auf so einer Art evolutionären Reise sind, dann sind die jetzt einfach nur noch am Anfang. Also ich frage mich, woher wissen Sie denn, dass das stoppen wird? Also wir erweitern diese Modelle, sie werden nachweislich bis jetzt besser. Mhm. Sie haben bisher Informationen, die meistens Sprache beinhaltet. Aber es ist ja nicht davon auszugehen, dass es dabei bleibt. Wahrscheinlich, man redet ja von multimodalen Modellen, das heißt, irgendwann werden die auch Bilder sehen können und andere Daten bekommen. Und dann ist mir noch nicht ganz klar, warum sollte das aufhören, dass die halt immer smarter, in Anführungszeichen, und besser werden.
Die werden auch besser. Mhm. Und das muss auch gar nicht aufhören. Das wird konvergieren, wie man sagt. Das wird dann irgendwann immer langsamer. Aber es funktioniert völlig anders. Mhm. Die Maschine, auch ChatGPT, versteht ja nicht, dass es einen Text hat. Sie versteht auch nicht, dass die Wörter sich auf Dinge in der wirklichen Welt beziehen. Was es versteht, ist, was ist das nächstwahrscheinliche Wort? Mhm. Es ist so ähnlich, wie wenn Sie auf Ihrem Handy einen Text eintippen und dann zeigt es einem das nächstwahrscheinliche Wort, sogar einige an und können wählen. Das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Und das ist sehr nützlich. Ich halte es für falsch, zu sagen, nun, das ist irgendwie besser oder so, es ist völlig anders. Das kann natürlich, ChatGPT kann Gedichte in vielen, vielen Sprachen machen, was wir nicht können. Aber es kann andere Dinge nicht, was wir können. Mhm. Deswegen gehen wir zurück auf Ihre Frage, wenn diese Idee der Superintelligenz heißt, ja, dass eine Maschine demnächst alles das kann, was Menschen können, und auch die Prozesse die gleichen wären, was man dazu braucht. Die Antwort ist klar, nein. Und da hilft noch so viel Power nicht. Es bleibt immer eine statistische Maschine. Was wir uns vorstellen könnten, ist, dass es einen Durchbruch in Software-Engineering gibt, den wir uns nicht vorstellen können, der weggeht von diesen statistischen Maschinen und von diesen Korrelationsmaschinen irgendwo ganz anders hin, dann könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, näher an das menschliche Denken ranzukommen.
Sie haben in Ihrem Buch bezweifelt, dass es sowas wie selbstfahrende Autos geben wird. Und zwar eigentlich aus genau diesen Gründen, die Sie gerade erwähnt haben. Und irgendwie macht es ja auch Sinn. Meine zweitälteste Tochter lernt gerade Autofahren. 12, 14, 20 Stunden, dann kann die das. Mhm. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten wir versuchen, Autos das Fahren beizubringen. Mhm. Und wir sind ganz, ganz lange Zeit daran gescheitert. Nun, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, gibt es tatsächlich in San Francisco 250 von diesen Waymo-Taxen, die durch die Stadt fahren. Auch da waren Sie ja relativ lange skeptisch, dass das funktioniert.
Wir sollten zuerst klären, was ein selbstfahrendes Auto ist. Mhm. Denn der Trick ist schon wieder, mit Wörtern zu spielen. Und ja, also, es gibt eine internationale Klassifikation von autonomen Fahren.
Mhm, 5 Stufen.
Ja. Stufe 1, das hatten wir schon vor 50 Jahren. Nämlich zum Beispiel Abstandkontrolle. Stufe 2 sind unsere jetzigen Autos, eine Kombination von verschiedenen Techniken, zum Beispiel automatisches Einparken. Stufe 3 würde bedeuten, dass ein Auto alles kann, was man braucht zum Fahren, aber ein Mensch immer noch im Fahrersitz sitzen muss, falls irgendwas Unerwartetes passiert.
Also es muss auch ein Lenkrad geben und Bremsen und so weiter.
Ja. Mhm. Stufe 4 und 5 brauchen keinen Fahrer mehr. Also da sollte auch kein Backup-Fahrer mehr da sein. Und Stufe 4 bedeutet ein Auto, das ohne einen Menschen fahren kann, ohne Backup, aber nur in bestimmten Situationen.
Also auf der Autobahn oder in bestimmten Stadtteilen oder so.
Stufe 5 ist das selbstfahrende Auto. Also ohne Mensch und unter allen Bedingungen sicher zu fahren. Selbstfahrende Autos, Stufe 5, gibt es keines. Stufe 4 sind die Waymo-Autos, die Sie gerade erwähnt hatten. Und ich komme eben aus Phoenix in Arizona und bin mit einem Waymo Stufe 4 Auto gefahren. Und das geht erstaunlich gut. Aber Phoenix ist Phoenix, flach. Breite Straßen, so gut wie nie Regen, also von Schnee braucht man gar nicht reden und so weiter, also relativ sicher. Und die Autos haben natürlich auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, ich wollte über die App zu meinem Hotel, aber das hat's mir dann als 3 Ersatzorte angeboten, wo es sicher hinkam.
Ach so.
Und dann muss ich noch 10 Minuten zu meinem Hotel gehen. Das wird natürlich von der Reklame nicht immer erwähnt, dass es solche Einschränkungen gibt.
Ach okay. So.
Ja. Also zu manchen Hotels kommt es, aber nicht zu allen. Es gibt eigentlich 2 Entwicklungen. Das eine ist, auf öffentlichen Verkehr zu setzen und mal die Deutsche Bundesbahn in Ordnung zu kriegen. Wenn man jetzt nicht auf den öffentlichen Verkehr setzt, was in den USA eben der Fall ist, dann ist die Zukunft nicht Stufe 5, sondern Stufe 4. Stufe 4 bedeutet aber, dass wir, um die begrenzten Möglichkeiten dieser autonomen Autos wirklich optimal ausnutzen können, müssen wir die Städte umbauen. Also das heißt zum Beispiel Zäune, damit keine Fußgänger und Radfahrer. Fußgänger sind in Phoenix kein Problem, es gibt so gut wie keine. Aber diese Waymo-Autos sollten mal in einer italienischen Stadt fahren, zum Beispiel Florenz. Da würden sie nirgends hinkommen.
Machen Sie sich Sorgen über KI langfristig?
KI ist nicht die Gefahr, sondern die Menschen dahinter. Und KI hilft uns, aber ich meine, man muss heute auch eher die Grenzen sehen zwischen Marketing-Hype. Also ich bin oft auf Veranstaltungen, halte einen Vortrag und wer hält den nächsten Vortrag? Jemand von einer Tech-Firma. Und die erzählen Ihnen natürlich das, was Sie erzählen müssen, weil sonst würden Sie nicht mehr für die Tech-Firma arbeiten. Und dann gibt es eben auch diesen, gerade in Kalifornien, diesen religiösen Glaube. Und KI ist wie so ein Ersatzgott. Also wenn Sie Bücher lesen wie oder von Harari, da staune ich nur noch. Wie jemand,
Homo Deus, meinen Sie vielleicht?
Ja. Wie jemand sowas glauben kann?
Naja, er argumentiert damit, dass wir Maschinen erschaffen werden, die ja so eine Art Gott werden,
ja.
Die so viel intelligenter sind als wir.
Also es gibt viele so, die diesen, kalifornischen Glauben an Techno-Religiosität haben. Das spielt auch eine große Rolle hier.
Und Sie würden sagen, das ist aber nicht etwas, was man wirklich existenzieller Sorge betrachten sollte?
Ich halte diese ganze Geschichte mit der Superintelligenz als ein Ablenkungsmanöver. Die wirklichen Probleme sind die Menschen dahinter. Also zum Beispiel, das ist, jetzt haben wir das Jahr der Wahlen, 2024. Wir können uns noch erinnern an Cambridge Analytica. Es werden Dutzende von Cambridge Analyticas unterwegs sein, mit sophistizierteren Methoden, um die Wahlen zu beeinflussen. Ich mache mir Sorgen über die Verwischung von Begriffen wie Wahrheit oder Fakten und Fakes. Es wird immer schwieriger, über Deepfakes, über die technischen Möglichkeiten, wo man unser Gespräch eigentlich ersetzen kann, in unseren eigenen Ausdrucksweisen durch Computers. Es wird immer schwierig für den Menschen zu unterscheiden. An was kann ich noch glauben? Und ich mache mir Sorgen über den militärischen Einsatz von digitalen Instrumenten. Man sieht bereits, dass der Krieg immer mehr zum Drohnenkrieg wird, wo derjenige, der das Leben anderer beendet, immer weiter weg ist von der Seite. Und in Verbindung dazu, eines der größten Probleme ist Cyberkrieg. Und eben auch der kommerzielle, die Angriffe auf Krankenhäuser und auf ähnliche Institutionen zeugen davon. Aber das sind alles Dinge, wofür die KI wenig kann. Die KI bringt nur die Möglichkeiten. Es sind die Menschen dahinter.
Das war Professor Gerd Gigerenzer, renommierter Psychologe und Bildungsforscher. Sein aktuelles Buch auf Deutsch heißt Klick, wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich habe nachgeschaut, weil mich das wirklich nicht losgelassen hat. Es ist bei einem Smart TV durchaus möglich, das Belauschen abzustellen. Man muss dafür allerdings in der Regel einige Einstellungen am Menü ändern. Und das bedeutet, man muss diese verdammte Bedienungsanleitung eben doch lesen. Und wenn wir schon bei Nachbemerkungen sind, es ist durchaus möglich, Facebook und Instagram auch ohne Werbung zu nutzen. Das kostet allerdings mindestens 9,99 Euro im Monat. Und das Bezahlen bedeutet aber nicht, dass Meta, also der Mutterkonzern, nicht trotzdem Daten sammelt und die weiter verwendet. Ich möchte mich für Ihr Lauschen, mit anderen Worten fürs Zuhören, bedanken. Und ich bedanke mich bei meinen Kollegen Philipp Hackler, Janis Schakarian und Julia Parker für ihre Hilfe. Ich heiße Juan Moreno. Moreno Plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch. Und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.